ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Heute ist mal richtig Urlaub angesagt in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Klar, dies ist eine Reisesendung, aber so richtig Urlaub ist nicht immer das Thema. Heute schon, wir sind nämlich auf Mauritius. Und Mauritius ist ein Inselstaat im Indischen Ozean, weit draußen vor dem afrikanischen Kontinent, mit dem viele Klischees verbunden werden. Traumstrände, Tauchen, kreolisches Essen, Honeymoon und Hochzeit, der aber auch gerade wegen dieser Klischees etwas verkannt wird. Es ist eben auch eine funktionierende Demokratie, die stabilste Demokratie ganz Afrikas, wenn man Demokratieindizes Glauben schenkt. All das kennt Peter Kaiser, unser Mauritius-Mann. Hallo Peter.
Hallo Udo, guten Tag.
Guten Tag Peter. Peter, es geht, hab's eben schon mal erwähnt, gleich um Hochzeiten, ums Tauchen, ums Essen. Kommt man also um diese Klischees auf Mauritius nicht herum?
Eigentlich nicht. Mauritius ist tatsächlich sehr, sehr kitschig, aber das ist auch schon von der Natur her begründet. Da gibt's diesen wunderbaren Satz von Mark Twain, der oft zitiert wird, der geht so, dass das himmlische Paradies nur eine Kopie von Mauritius ist. Also Gott schuf zuerst Mauritius und dann das Paradies. Und ich glaube, der Satz hat vielleicht auch seine Begründung darin, dass es tatsächlich nichts Böses auf Mauritius gibt. Also man hat das Meer, das durch das Riff in Küstennähe wie ein Swimmingpool ist. Man ist vor der Brandung geschützt und es gibt auch auf der Insel für die Menschen keine gefährlichen Tiere. Zudem ist es von den Temperaturen her paradiesisch, subtropisch, aber eben nicht tropisch heiß. Also durch all das ist Mauritius kitschig schön. Und naja, tauchen, heiraten, essen und eben Wassersport. Und ja, das ist Mauritius.
Das ist Mauritius. Ja, eine schöne Beschreibung und Einleitung war das schon mal. Ich habe ja eben auch von Traumstränden gesprochen. Rund um Le Mans, diesen berühmten ikonischen Felsen, den man ja von Fotos meist kennte. Rund um Le Mans ziehen sich endlose Strände. Die schönsten überhaupt, Peter, was meinst du?
Ja, also man sollte noch zwei Sätze zu diesem Felsen sagen. Dieser Felsen Le Mans Brabant ist 556 Meter genau hoch und er hat eigentlich eine furchtbare Geschichte, denn am 1. Februar 1835 wurde eine Polizeiexpedition ausgesandt, um den dort lebenden Sklaven mitzuteilen, dass eben die Sklaverei abgeschafft wurde und die Sklaven dort aber missverstanden die Polizeiexpedition und stürzten sich von diesem Felsen zu Tode. Und ich glaube, man spürt diese tragische Geschichte, wenn man den Berg besteigt, zu dem man allerdings unbedingt Höhenangst befreit sein sollte. Aber wenn man dann wieder herunterkommt, ist man an den Stränden. Und das ist natürlich was Feines, weil diese Strände sind Hotspots für Kitesurfer und für Surfer allgemein. Also man kann Windsurfer beobachten, man kann selber mal surfen probieren und gegenüber den Stränden im Norden sind diese Strände nicht so sehr Swimmingpool, weil es gibt Strömungen, auf die man achten sollte. Aber das ist auch noch interessant, finde ich. Vielfach sind die Strände hier Hotelstrände, die zwar öffentlich nicht zugänglich sind, für Weiße aber dennoch, für Mauritier nicht. Und das ist politisch immer noch ein brisantes Thema, weil grundsätzlich sind 3 Meter von der Wasserlinie Allgemeingut. Also jeder darf dorthin, aber genau diese 3 Meter sind variabel, je nach Hoteldünken.
Ja, diese Hotelstrände sind ja so eine Sache. Außerdem braucht man ziemlich viel Geld dafür, um am Strand auch liegen zu dürfen. Und eigentlich ist Mauritius ja auch bekannt dafür, dass es viele schöne öffentliche Strände und Buchten gibt. Ist eben ein demokratischer Staat, eben schon mal erwähnt. Da reden wir später nochmal drüber. Aber jetzt erstmal, Peter, zu den Menschen. Das ist ja ein Völkergemisch. Was macht es aus?
Ja, also ursprünglich war Mauritius unbevölkert, völlig, also da war niemand. Und dann kamen arabische Seefahrer, danach Portugiesen und Holländer, die Sklaven aus Mauretanien und Madagaskar mitbrachten. Und die haben dann den gesamten Ebenholzwald auf Mauritius abgeholzt. Später kamen dann die Franzosen, die wiederum Sklaven aus afrikanischen Ländern mitbrachten. Und es gab auch asiatische Sklaven, etwa aus Indonesien. Und mit den Engländern dann kamen Arbeiter aus Indien, Pakistan. Dann waren auch chinesische Händler vor Ort. Und darum ist die mauritische Bevölkerung heute in der Zusammensetzung ein wenig französisch, ein wenig englisch, ein wenig chinesisch, viel, viel indisch und afrikanisch, also kreolisch.
Peter, wir sind ja gleich bei Hochzeitsplanern auf Mauritius. Ein wichtiger Tipp von dir oder wie bist du darauf gekommen?
Wie bin ich darauf gekommen? Also vor 2 oder 3 Jahren war Mauritius ganz wunderbar auf der jährlichen internationalen Tourismusbörse in Berlin vertreten, der ITB. Und ich habe mich am Stand dort mal länger umgesehen, Prospekte geblättert und mich mit den sehr kundigen und gewandten Tourismusvertreterinnen unterhalten. Hintergrund war, dass eine Arbeitskollegin meiner Partnerin auf Mauritius geheiratet hatte und danach nicht mehr aus dem Schwärmen über die Insel herauskam. Und als es dann bei mir ums Heiraten ging, war Mauritius plötzlich da. Grundsätzlich ist Mauritius ein toller Ort zum Heiraten, eben auf einem Katamaran, am Strand, im Hotel. Und es gab wohl auch Leute, die unter Wasser geheiratet hatten. Die Dokumentenvorschriften sind leicht zu handhaben. Die Heirat wird ziemlich problemlos in Deutschland anerkannt. Und die Kosten sind gegenüber manchen Heiratslocations hierzulande überschaubar. Es gibt etwa zum Beispiel Heiratsofferten für pro Person von unter 2000 Euro.
Dann geht's jetzt mal los mit Peter Kaiser auf die Hochzeitsinsel Mauritius.
Herr Stefan Gann, möchten Sie Daniela Gann heiraten? Daniela, möchten Sie Stefan neben sich als Ihren Mann wählen?
Ort, die Insel Mauritius im Indischen Ozean, etwa 800 Kilometer von Madagaskar entfernt. Zeit, Dezember 2024. Der Strand La Prairie im Südwesten zählt zu den 10 schönsten Stränden der Insel. Gerade haben Daniela und Stefan hier den Bund fürs Leben geschlossen.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand in Mauritius, fremde Leute, aber sehr schön, ganz was anderes.
Mir hat es sehr gut gefallen und es war eigentlich genauso, wie ich mir es vorgestellt habe.
Zur Heirat selbst war nicht viel Offizielles nötig.
Also eigentlich nur den Reisepass, einen gültigen, und sonst kommt man hier sowieso nicht her. Und eine internationale Geburtsurkunde, das geht relativ einfach.
Da schickt man eine Kopie vorab und die Originale muss man mitnehmen, aber wirklich ganz easy. Kirchliche Trauung und Feier gibt es dann noch im Oktober mit Familie, Freunde. Ja.
Ich lebe seit 16 Jahren auf Mauritius und arbeite hier als Weddingplanerin seit 15 Jahren. Und wir sind heute in La Prairie im Süden von Mauritius und haben gerade eine wunderschöne Hochzeit mit einem österreichischen Paar hinter uns.
Die Angebote im Web sind verlockend. Zitat: schneeweiße Sandstrände, türkisblaues Glas, klares Wasser, eine facettenreiche Landschaft. Für eure romantische Hochzeit ist Mauritius genau der richtige Ort mit der Postkartenidylle und malerischen Hotspots. Für Eva Bäumers und ihren Mann begann vor 17 Jahren das Leben auf Mauritius mit einem Katamaran. Jetzt haben sie ein Katamaran-Business im Norden der Insel.
Und fahren Touris zu den nördlichen Inseln mit unserer Dreamcatcher. Und meine Schwester ist schon 5 Jahre länger auf der Insel und die kam dann mal irgendwann auf die Idee und sagte, biete doch mal Hochzeiten auf dem Katamaran an. Das war am Anfang noch ganz klein, das waren so 5 bis 10 Hochzeiten vielleicht im Jahr. Und dann kamen halt verstärkt Paare auf uns zu, die gemeint haben, Mensch, finden wir toll, deutsche Hochzeitsplaner, die Hochzeiten machen, aber nicht im Hotel, sondern außerhalb.
Das Hochzeitsgeschäft, sagt Eva Bäumers, läuft sehr gut. Nicht nur die Trauungen auf dem Katamaran, sondern auch an den idyllischen Stränden. Es heißt, dass mehr als 10.000 Paare pro Jahr die, Zitat, Le Mandala Moris, Magie der Hochzeitszeremonien auf Mauritius als Ort für den Start ins gemeinsame Leben wählen. Tendenz steigend. Denn Mauritius hat gegenüber anderen Ländern den Vorteil.
Also stellt sich immer so einfach vor, man lebt in Europa und kann einfach überall in Europa heiraten. Geht aber gar nicht. Man kann zum Beispiel als Deutscher nicht in Spanien heiraten, das heißt Mallorca fällt weg, man kann nicht in Frankreich heiraten, weil diese Länder verlangen, dass man mindestens ein halbes Jahr da lebt. Und wenn man dann mal sich auf der Welt umguckt und sagt, wo kann man denn überhaupt im Ausland heiraten, dann wird das relativ eng. Wenn man dann weiter weggeht, ja, dann bleibt noch so ein bisschen Thailand über, dann sind wir bei den Seychellen, dann sind wir bei Mauretanien, dann vielleicht noch Dominikanische Republik und dann Mauritius. Und das war's dann eigentlich auch.
Doch ist nicht die Hochzeit auf Mauritius extrem teuer? Vergleicht man etwa die Rechnungen, die präsentiert werden, wenn man nur das Wort Hochzeit erwähnt, etwa wenn man in vielen Schlössern in Deutschland heiraten möchte, dann fällt man eigentlich hinten rüber. Beispiel Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Da geht es erst ab 20.000 Euro aufwärts, egal wie groß die Hochzeitsgesellschaft ist.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen. Da ist schon mal der Urlaub eigentlich über die Flitterwochen schon bezahlt.
Mauritius ist nicht nur wegen der blauen Briefmarke berühmt. Urlauber etwa bewundern das Naturspektakel der siebenfarbigen Erde in der Nähe der Ortschaft Chamarelle und den Wasserfall dort. Auch ein Besuch im Black River Gorges Nationalpark lohnt sich. Oder zum Unterwasser-Wasserfall sowie dem National History Museum in der östlichen Küstenstadt Mahébourg. Und wer hier Ja sagt, für den gibt es viele Hochzeitsressorts. Die Trauzeremonie kann an den Stränden geschehen, auf Katamaranen, in luxuriösen Hotels, tropischen Gärten, auf Yachten. Mauritius ist ganzjährig ein Weddingparadies. Stefan und Daniela jedenfalls waren zufrieden.
Ja, natürlich. Ja, also, es geht sehr einfach.
Sehr gut organisiert und wir freuen uns schon auf die Fotos. E-Mails. Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Peter, weg von der Hochzeit, schauen wir ein bisschen auf das Leben der Menschen auf Mauritius. Dein Eindruck, wie geht es denen?
Also, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Man muss wissen, bis vor einem Jahr gab es auf Mauritius ein eher autoritäres politisches System. Nun ist mehr Demokratie da. Die Opposition Alliance du Changement hat 2024 die Wahlen dort gewonnen. Und grundsätzlich ist aktuell die Menschenrechtssituation gut. Die Kinderrechte wurden gestärkt und ein aus der Kolonialzeit stammendes Anti-Homosexuellen-Gesetz wurde abgeschafft. Die Menschen im Moment hoffen auf Verbesserung insgesamt, aber es ist auch Skepsis überall anzutreffen, zumal man nicht genau weiß, wie geht's jetzt wirklich weiter. Aber es gibt ein gestiegenes Bewusstsein dafür, dass man die Regierung, die jetzt dran ist, auch mal wieder abwählen kann, wenn die es nicht bringen. Aber im Moment sind die Leute hoffnungsvoll, wie sich Mauritius entwickelt.
Und dann ist es ja auch noch ein Staat ohne Militär. Ich glaube, weltweit gibt es 25 Staaten ohne Militär. Wie wirkt denn dieser Staat auf dich, wenn du so auf den Straßen unterwegs bist? Gut organisiert?
Ja, also wie gesagt, es gibt kein Militär. Und es gibt aber eine paramilitärische Spezialeinheit, die Maurice Police Force. Alle Militärpolizei und Sicherheitsfunktionen der Insel werden von rund 10.000 aktiven Mitgliedern dieser Force unter dem Kommando des mauritischen Polizeikommissars ausgeführt. Alles ist, wie ich finde, gut organisiert. Die Polizei ist sichtbar. Am Flughafen etwa sieht man bewaffnete Polizisten. Aber Polizei oder gar Paramilitär beherrschen nicht das Tagesbild der Stadt, der Hauptstadt Port Louis oder eben halt auf dem Land. Hin und wieder sieht man an den Küsten Patrouillenschiffe der Küstenwache, aber das ist es dann auch schon.
Wir kommen ja gleich zum Tauchen, vorhin auch schon mal erwähnte. Dafür ist ja Mauritius sehr, sehr bekannt. Peter, tauchst du?
Also nicht wirklich. Wenn man mal von meinen Schnorcheltrips absieht, in denen ich mir anschaue, was direkt unter mir ist. Also, aber auf Mauritius ist da eben viel, muss man sagen. Etwa Korallengärten noch immer schön, wenngleich die auch, wie mir gesagt wurde, erheblich in den letzten Jahren unter dem Umweltstress gelitten haben. Und auch hier die sogenannte Korallenbleiche stattfindet. Aber es gibt immer noch die vielen kleinen bunten tropischen Fische zu bewundern, Schildkröten ab und an und wenn man Glück hat, auch Delfine. Und natürlich gibt's die Wassersportarten, die sowohl mit dem Lärm als auch mit dem Müll zu einer nicht immer leichten Umweltsituation hier, vor allem im Norden von Mauritius, beitragen.
Ja, und schnorcheln kann man da wirklich gut. Noch jedenfalls, das ist eben erwähnt, alles ist dem Klimawandel unterworfen, aber noch geht es im seichten Wasser. Aber Tauchen, Peter, Tauchen findet natürlich deutlich darunter statt. Und dahin geht es jetzt, in den Taucherhimmel mit Jan von Arnim.
Mauritius ist praktisch lückenlos von Korallen umgeben. Von 7 bis fast 50 Meter tief geht es runter in das ganzjährig badewarme Meer. Barracudas, Bullenhaie, Grau- und Weißspitzenriffhaie schauen vorbei. Und dann gibt es etliche Wracks, die als künstliche Riffe zu Fischheimatplätzen geworden sind. Und in anderen Wracks verbergen sich noch heute Schätze. Die haben es besonders dem Deutschen Jan von Arnim angetan. Vor vielen Jahren zog er nach Mauritius, denn hier kann er seine Leidenschaft für das Tauchen und die Archäologie leben. Diese Leidenschaft erwachte schon früh in ihm, wie er sagt.
Das kam dadurch, dass ich mit 13 Jahren in Korsika ein römisches Wrack gefunden habe, voll mit Amphoren.
3 Jahre später, mit 16 Jahren, kam er nach Mauritius. Hier perfektionierte er das Tauchen.
Bis ich dann professioneller Taucher geworden bin und mache auch hier Unterwasserarchäologie und Unterwasserbiologie.
Heute verdient der Ozeanograph und Meeresbiologe von Arnim vor allem mit Aquakultur, der Aufzucht von Fischen, seinen Lebensunterhalt. Das Tauchen nach Wracks ist aber nach wie vor seine Passion. Dafür kann er kaum bessere Orte als die Küsten vor Mauritius finden und...
Jedes Mal, wenn man einen Wrack findet, hat man vielleicht die Möglichkeit, auch was Wertvolles auf dem Wrack zu finden. Es ist nicht immer Silber und Gold, es kann aber auch Porzellan sein oder es kann andere Objekte sein vom Schiff, die also wertvoll sind. Aber das meiste ist natürlich die Geschichte, die das Wichtigste dahinter ist. Also wir in Mauritius haben jetzt ziemlich viele Wracks gefunden. Einer von der Ostindischen Kompanie, 1650 gesunken und mit einer Ladung von chinesischem Porzellan. Man muss sich vorstellen, dass das Schiff 400 Jahre unterm Wasser war und dass man unter Kanonen und riesigen Felsen intaktes Porzellan findet. Das ist also ein Wunder, dass man diese Stücke noch intakt findet.
Es gibt viele Geschichten zu den etlichen Wracks, die vor Mauritius zum Teil seit Jahrhunderten im Wasser liegen. Etwa die Saint-Gérand, ein 600-Tonnen-Handelsschiff der französischen Ostindien-Kompanie, das im August 1744 ein Riff rammte, dann vor Mauritius kenterte und sank. Später inspirierte der Untergang des Schiffes den Schriftsteller Bernardin de Saint-Pierre zu seinem weltberühmten Roman Paul et Virginie. 2018 fand der deutsche Unterwasserarchäologe Dr. Florian Huber dieses Wrack. Nicht nur mit Blick auf Unterwasserarchäologie vor Mauritius sagt er, dass wenn Menschen aufs Wasser sehen, dann...
Sehen Sie nur Wasser und vergessen oft, dass sich unter der Oberfläche eine ganz eigene Welt befindet. Jeder Fund, den Forscher und Forscherinnen entdecken, liefert faszinierende Einblicke in unsere Vergangenheit und wertvolle Informationen über menschliche Schicksale und große Geschichte.
Vor der 330 Kilometer langen mauritischen Küste verteilen sich einige Topspots für Taucherinnen und Taucher. Die Andacht unter Wasser, etwa The Cathedral vor Flick-on-Flack, erinnert mit seinen Bögen und Höhlen tatsächlich an ein unterseeisches Gotteshaus, besonders dann, wenn Sonnenstrahlen zwischen den Maritimsteinformationen wie durch ein Kirchenfenster einfallen. Oder der Tauchplatz Grand Bay, an dem gelegentlich Hammerhaie und Marline vorbeischauen. Doch der wohl schönste Tauchplatz ist der Pass bei Belmar, zu dem sich wegen der starken Strömung nur erfahrene Taucher hinwagen sollten. Hier ziehen Thunfische, Barracudas und Adlerrochen ihre Bahnen. Taucher sagen...
Hier gibt es keine gefährlichen Fische. Man muss aber vorsichtig sein, weil es Steinfische, Anglerfische und Rotfeuerfische geben kann. Das Problem ist, dass viele Menschen allein tauchen gehen und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Während der französischen Besatzungszeit auf Mauritius im 18. Jahrhundert gab es an die 60.000 Sklaven, hauptsächlich von Madagaskar und Indonesien. Darum liegen auch einstige Sklavenschiffe hier auf dem Meeresgrund. die sind wegen der eventuell noch in ihnen vorhandenen Dokumente wichtig und generell.
Für uns ist das Problem Nummer eins, wie bringen wir ein Wrack zum Publikum? Denn wir können nicht jede Person nehmen und ihnen das darum beibringen, um uns Wrack zu zeigen. Wir können auch das Wrack nicht rausholen aus dem Meer. So, um es zum Publikum zu bringen, machen wir Ausstellungen. Und wir sind dabei, jetzt eine Ausstellung für den Sklavenhandel zu machen, mit all dem, was wir auf Sklavenhändlerschiffen gefunden haben. Wir haben 3 Stück hier im Mauritius.
Peter, gutes kreolisches Essen mit indischen und afrikanischen Einflüssen, das macht das Kreolische ja aus. Dazu Rum aus Mauritius als Longdrink mit Cola, ist das typisch?
Ja, also es gibt natürlich alle möglichen Longdrinks, aber Mauritier trinken eher Tiponch. Das ist ein lokaler Rum mit Markennamen wie Rum of Mauritius oder Green Islands, mit lokaler Limette eher und natürlich viel, viel Rohrzucker. Aber wer will, der kann natürlich auch den Ananas-Schnaps probieren. Den Durst stillen sollte man vielleicht eher mit einem Phoenix oder French Black Eagle Bier zum mitunter extrem scharfen kreolischen Essen.
Extrem scharf, das ist lecker, wenn man es denn mag. Ein paar Getränke haben wir jetzt schon mal kennengelernt. Genau, bitte merken, also gut essen, Peter, kann man natürlich auch in den Luxusressorts rund um Le Mans, vorhin da schon mal erwähnt. Aber das ist ja eigentlich nicht wirklich interessant. Viel interessanter sind ja so die kleinen Restaurants an der Straße, weit weg von Le Mans, in Grand-Bay oder Péribert etwa. Wie sieht's denn da aus?
Das war auch meine Frage. Kann ich als Tourist einfach in so ein kleines Restaurant an der Straße etwas ab von den Touristen-Hotspots gehen und bekomme ich da das gleiche gute Essen oder wie ist das? Und wenn man mal jetzt etwas typisch Mauritisches mit frischem Fisch essen will, in Le Mans zum Beispiel, gibt es so einen kleinen Imbiss, der in einem ausgebauten Bus am Strand eingebaut wurde und da kann man super, super gut frischen Oktopus essen. Generell hat die Insel eine super Streetfood-Szene und ja, man kann in jedes kleine Restaurant gehen. Mal ist das Essen dort kreolischer und natürlich auch schärfer oder eben weniger von beidem. Aber es gibt köstliches lokales Essen wie etwa Dolpori, Samosas oder Gâteau Piments. Das sind so Kichererbsenkugeln, etwa wie Falafel. Und natürlich Curry, also Curry mit Fisch, Huhn oder Rind.
Wir bleiben kulinarisch, nachdem wir jetzt schon mal gut eingestimmt sind und sind in der Hauptstadt Port Louis.
Der Weg zur mauritischen Küche beginnt meist hier, im Marché Central, auch Bazar genannt von Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius. Ob bei einem Gespräch um Gesundheitstees mit dem indischen Teeverkäufer Sami.
Mein Angebot stammt von meinem Urgroßvater seit 1900. 4 Generationen in Kräutertee in Mauritius. Mein Tee ist gegen Zuckerkrankheit, gegen Abnehmen, gegen Bronchitis, Geschrema und so wie. Alles Tee ist von die Wald und die Berge von Mauritius. Und das ist ayurvedische Medizin, Siddha Vaidyam von Südindia. Meine Vorfahren kommen von Südindia.
Oder ob es frischer Fisch ist, der gebraucht wird, oder saftige Garnelen, frischer Hummer, Muscheln, Langusten, Tintenfisch und das indische Curry, frische Safranwurzeln, Vanilleschoten und Patty-Pan, ein Kürbisgewächs, das auf Mauritius angebaut wird. Die mauritische Küche ist geprägt von einem vielfältigen Mix aus indischen, chinesischen, afrikanischen und europäischen Gerichten. Beispielsweise die Gâteau Piment, mauritische Chili-Popper, eine Art feurige Falafel aus Chili, Erbsen und Koriander, die zerbröselt in einem hellen Baguette serviert wird. Wer einen besonderen kulinarischen Trip machen will, der sollte von der mauritischen Hauptstadt Port Louis in das nur 11 Kilometer entfernte Dorf Mocca fahren. Hier steht die im Jahr 1836 erbaute Kolonialvilla Eureka, ein Hotspot der kreolischen Küche. Janine führt Besucher durchs Haus.
Die kreolische Küche ist bei uns Tradition, die vor wirklich sehr, sehr langer Zeit begonnen hat und von unseren Großmüttern entwickelt wurde. Unsere typischen Gerichte, die tatsächlich lokal kreolischen, sind die Curries. Es gibt Hühnercurry, Fischcurry und Fleischcurry. Das Besondere dabei sind aber vor allem die Gewürze. Die finden sich in unseren Gärten.
Das vor den Mokka-Bergen liegende Herrenhaus besteht aus Eben- und Mahagoni-Holz und war einst der Sitz von Eugène Le Clésiot, einem Zuckerrohrbaron. In seinem Arbeitszimmer sind immer noch die Mahagoni- und Ebenholzmöbel, verziert mit wunderbaren Schnitzereien, zu bewundern. Um das Haus herum verläuft eine offene, weiße Holzveranda. 109 hohe Flügeltüren und Fenster führen ins Innere. Alle Zimmer sind miteinander verbunden. Auf der Veranda, vor dem Hintergrund eines gigantischen Gartens mit Lianen, Farnen, einem Fluss und Wasserfällen, werden seit 20 Jahren an großen und an kleinen Tischen typische mauritische Speisen serviert.
So gibt es bei uns zum Beispiel das Kokosnuss-Chutney, das eine Vielzahl von Gerichten wie Curry begleitet, das wiederum mit Hülsenfrüchten serviert wird. Auch bieten wir eine Auswahl an Achars an. Das sind Früchte und Gemüsestücke, eingelegt in eine ölige Gewürzpaste. Es gibt keine puren indischen, chinesischen oder muslimischen Gerichte. Alles ist in allem eingebettet. Was man aber unbedingt probieren sollte, ist das Hühnercurry, Rindfleischcurry oder Fischcurry. Die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft spiegelt sich im Essen wider.
Das wird schon in der Küche des Eureka-Hauses deutlich. Curry, sagt Köchin Evelyn, ist das Hauptgericht hier.
It's with rice, lentil and vegetable.
Das wird mit Reis serviert, Roti und Gemüse. Es gibt eine neue Generation von Köchinnen und Köchen, die alles aus allen Ländern mixen, und das schmeckt den Leuten sehr. Man hat etwa das sehr scharfe Huhn oder das weniger scharfe Huhn. Aber auf Mauritius essen wir viel Chili, und das ist natürlich extrem scharf.
It's very spicy.
Curries in allen Variationen und Schärfegraden, dazu Roti, das spezielle Fladenbrot. Und wem es dann doch mal zu scharf wird, der sollte einen bunten, typischen Aluda bestellen, ein Getränk aus Milch, Fruchtsamen, Vanille und anderen Gewürzen. 5 Hauptzutaten, sagt Evelyn, sind in fast allen Gerichten zu finden.
Auf Mauritius haben wir vor allem Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Und dann kommt Currypulver noch dazu, also Currypulver oder Blätter. Das bekommt man alles auf dem Markt. Und zuletzt dann noch Koriander.
Die extrem scharfen und nicht immer leicht bekömmlichen Speisen lassen sich gut bei einem Spaziergang im hochherrschaftlichen Garten des Eureka-Anwesens verdauen. Dem 1940 geborenen Urenkel des Besitzers übrigens, Jean-Marie Le Clésiot, war zeitlebens die Villa seines Urgroßvaters eine literarische Inspiration. In fast jedem seiner Bücher kommt dieses Haus vor. Im Jahr 2008 wurde der Autor auch dafür mit dem Nobelpreis geehrt. Und manchmal kann ein kleiner Schluck Alkoholisches auch helfen, Verdauungsstörungen zu lindern. Ein Gläschen Rum etwa, auf Mauritius das Nationalgetränk.
Hi, welcome to the Chamarel Rum Distillery. I am Fabrice, and I am the brand ambassador of the Chamarel Rum.
Hi, ich bin Fabrice, der Botschafter von Chamarel Rum.
And right now we are sitting down in our cellar.
Und hier sitzen wir im schönen Keller der wunderbaren Rumfässer.
What makes Chamarel Rum so special actually?
Was macht den Chamarel Rum so speziell? Ich denke, alles, was hier zur Produktion kommt, kommt von Chamarel. Von den Zuckerrohrpflanzungen, dem Extrakt davon. Dazu kommt die spezielle Fermentation, dann die verschiedenen Arten der Destillation. All das wird dann in Flaschen abgefüllt und versendet.
Until the bottling of the product ready to be exported or selling here inland.
Das Zuckerrohr wurde von den Portugiesen eingeführt. Franzosen und Engländer entwickelten die Destillation. Alle Arten von Rum, goldener Rum, weißer und traditioneller Rum, sind in den Brennereien der Insel zu bekommen. und am Ende eines langen Tages hier und bei der hoffentlich schönen Ankunft wieder im Hotel kann es noch einen Gang oder einen Blick auf den Indischen Ozean geben. Vielleicht aber auch einen Abendspaziergang durch das quirlige, vielstimmige Port Louis mit der noch quirligeren Markthalle.
Wir haben eine Kokosnuss gekauft und einen Holzdodo als Mitbringsel. Ja, ich komme hier seit ich klein bin, eigentlich jedes Jahr her.
Der mir irgendwas verkauft hat, der war echt super nett. War schon sehr, sehr angenehm insgesamt.
C'est ça qui fait notre richesse, parce que finalement on est un melting pot.
Das ist es, was unseren Reichtum ausmacht. Wir sind ein Melting Pot. Das Zusammenleben ist das Wichtigste auf Mauritius.
Et le vivre ensemble. Et c'est ça qui est plus important que tout. Et à Maurice.
Und der Gedanke an die farbigen Korallenriffe, die exotische Küche und die endlosen Sandstrände unter den Palmen, ja, sie sind wahr, die Klischees von Mauritius.
Peter, wir haben einiges jetzt schon kennengelernt, aber eine Frage ist noch wichtig. Wer sind denn die typischen Mauritius-Reisenden? Gibt es die, so ganz typische?
Ja, also die klassischen Mauritius-Urlauber sind wohl die eher wohlbetuchteren Ressort-Touristen. Und die machen ein All-Inclusive, meist ein All-Inclusive, 5 Sterne, Hotel, Bade, Wassersport-Urlaub, vielleicht mit ein bisschen Tauchen, vielleicht auch nicht. Mittlerweile aber kommen die Leute auch zum Surfen oder sogar zum Wandern. Und inzwischen, das muss man dann auch sagen, hat Airbnb auf Mauritius ebenfalls Fuß gefasst und darum gibt es jetzt mehr Individualreisende, die sich so allein, Männer wie Frauen, die sich allein über die Insel bewegen. Also so echte Backpacker wie in Asien oder Südamerika hat man hier eigentlich weniger auf Mauritius. Und der Großteil der Touristen sind immer noch Europäer, meist auf der Winterflucht, die dann auf Mauritius baden, surfen wollen. Und dazu gesellen sich inzwischen immer mehr russische, arabische und indische Touristen. Also der Central Market in Port Louis etwa, wenn man etwas von der bewegten kolonialen Inselgeschichte erfahren will, dann sollte man ins Blue Penny Museum in der Hauptstadt Port Louis gehen. Oder.
Oder. Mit Peter Kaiser haben wir Mauritius kennengelernt, auch ein bisschen abseits der Klischees. Peter, ich danke dir.
Sehr gern.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marie-Justine Schmitz, Nicole Graul, Sabine Korbmann, Timo Lindemann und Udo Schmidt. Großes Team heute.
Cause Creole, Seychelles, Maurice, c'est la Réunion, Rodrigue, Haïti, Guadeloupe, Martinique, French Guyana, un gaz vraiment unique, un gaz vraiment joli qu'il faudrait nous protéger.
Ein Podcast von NDR Info.